ist so eine Liga humaner als der typische Mallorca-Tourist, also der Deutsche. Man hat da so seinen gewissen Ruf. Also arbeiten tun sie gerne. Oh, hier sieht man ja die Leute. Also arbeiten tun die sehr gerne, diese Monteure. Und wenn sie nicht arbeiten, dann frönen sie so diesen weltlichen, angenehmen Dingen. Und es ist schon echt krass. Also es gibt echt Monteure, die ziemlich viel trinken. Es gibt Monteure, die ziemlich viel rum... Also die viele Frauen kennen. Und so weiter und so fort. Also da wird nichts ausgelassen, wenn man fern von der Heimat ist und zwischen solchen Leuten lebe ich. Ich habe früher in solchen Firmen gearbeitet, da waren die nicht ganz so heftig drauf und dann dachte ich immer, nee, der deutsche Monteur ist gar nicht so schlimm wie sein Ruf, aber irgendwie gibt es doch auch wirklich diese klassischen Beispiele. Und ich unterhalte mich natürlich mit diesen Leuten auch und versuche so den Leuten erstmal von ihnen zu hören, was ihr Sinn im Leben ist, was ihr Ziel im Leben ist, was die Dinge, die sie erreichen wollen. Genauso wie ich natürlich den Leuten versuche zu vermitteln, was so meine Werte sind. Und mir fällt auf, dass wir eigentlich alle gar nicht so anders denken. Eigentlich wollen alle von uns ein volles, ein sattes, ein erfülltes Leben haben. Ein Leben haben, was richtig vollgepackt ist mit guten Dingen. Was wir jetzt als gute Dinge definieren, das ist dann jetzt mal die Frage, das sei dahingestellt. Aber wir wollen alle ein sattes, erfülltes Leben haben. Und als ich da so drüber nachgedacht habe, ist mir eine Bibelstelle eingefallen, die dieses satte, volle Leben herrlich umschreibt. Wir finden das in den Psalmen, es ist der erste, deshalb lese ich ihn ganz vor, weil er ganz kurz ist, man kann ihn in einem Stück vielleicht sogar in einem Atemzug lesen. Ich werde es nicht ausprobieren. Psalm 1. Nee, doch nicht. Wohl dem Mann, der nicht dem Rat der Frevler folgt, nicht auf dem Weg der Sünder geht, nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern Freude hat an den Weisungen des Herrn, über seine Weisung nachsinnt bei Tag und bei Nacht. Er ist wie ein Baum, der an Wasserbäche gepflanzt ist, der zur rechten Zeit seine Frucht bringt und dessen Blätter nicht welken. Alles, was er tut, wird ihm gut gelingen. Nicht so die Frevler, sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Frevler im Gericht nicht bestehen, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, den Weg der Frevler aber führt in den Abgrund. Der Mensch, der positive Mensch hier, der beschrieben ist, der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen. Er wird Frucht bringen zur rechten Zeit. Er wird nicht welk und er wird nicht... Und alles, was er tut, gelingt ihm gut. Ich finde, das beschreibt dieses Leben total gut. Dieses Leben voller Kraft, dieses Leben voller Fülle. Alles, was wir machen werden, wird uns gut gelingen. Alles, wir werden fest verwurzelt sein. Und ich glaube, wir können uns heutzutage, gerade in Remscheid, in dieser Auenlandschaft, können wir uns nicht vorstellen, was da so Besonderes an so einem Baum ist, der gepflanzt ist an Wasserbächen. Also schließlich ist hier immer sehr feucht und aber das ist für Israeliten geschrieben. Das ist da sehr wüst, sehr warm, sehr, da gibt's nicht so viele Bäume, die an Wasserbächen richtig gedeihen, richtig blühen. Da gibt's eher Gestrüpp und einige wenige. Also, das ist schon etwas Besonderes. Ich glaube, die Leute damals konnten sich vorstellen, wie prächtig so ein Baum ist. Wir brauchen ja nur rausgucken, wir sehen überall solche Bäume, wenn sie nicht gerade schon vom Waldsterben bedroht sind. Also, versucht euch mal da rein zu versetzen. So toll soll das Leben des Christen sein. Und wie ihr bestimmt merkt, gibt auch hier wieder die Bibel so zwei Wege vor. Diese zwei Wege sind ja klassisch und ziehen sich so durch die Bibel. Jesus spricht zum Beispiel von der engen und von der breiten Pforte. Andi? Mach das bei Storch, der ist Profi. Okay. Jesus spricht von den zwei Pforten, von der engen Pforte, von der weiten Pforte. Durch die weite Pforte, sagt er, gehen viele Leute ein. Es ist der breite Weg und er führt ins Verderben. Und er sagt, da gibt es eine schmale Pforte, durch die man reingeht, einen schmalen Weg und der führt zum ewigen Leben. Er ist nicht immer leicht, er ist manchmal steinig, er ist schwierig, aber er führt zum ewigen Leben. Das ist so ein klassisches Bild, was sich immer wieder durch die Bibel zieht, diese zwei Wege. Und so auch hier. Das eine ist der Weg des Gottlosen. Hier in der Einheitsübersetzung des Frevlers genannt. Luther sagt, der Gottlose. Der Weg ohne Gott. Das ist der Weg der Welt. Das ist der Weg, den fast alle Menschen gehen. Der Weg, der einfach zu sein scheint, der angefüllt zu sein scheint mit den geilsten, spaßbringendsten, tollsten Dingen. Dieser Weg scheint etwas ganz Besonderes zu haben. Dieser Weg ist herrlich, denkt man im ersten Moment. Das ist dieser Weg der Gottlosen. Das ist der Rat der Gottlosen. Das sind die Werte dieser Gottlosen. Das ist das Leben der Gottlosen. Und entgegengesetzt dazu wird hier vom Weg der Gerechten gesprochen. Der Weg Gottes. Der Weg, der zu dieser Frucht bringt. Und der scheint wirklich oft anders zu sein. Dieser Weg scheint steiniger zu sein, mehrmals. Der scheint nicht so angefüllt auf den ersten Blick mit Freuden zu sein. Dieser Weg ist die schmale Pforte. Interessant finde ich, hier wird von den Spöttern geredet, der nicht bei den Spöttern sitzt. Und ich dachte immer, okay, Spotten ist ab jetzt verboten, ist vielleicht auch wirklich nicht so gut. Und ich hatte immer diese Typen von der Muppet Show im Kopf. Kennt ihr die beiden Opas auf dem Sofa, da hinten an der Wand, in dieser Empore? Das sind für mich so die Urspötter. Die Typen, ihr wisst, welche ich meine, weil die beiden Opas, die für alles einen Kommentar über haben. Und ich dachte, so sollst du nicht sein. Setze dich nicht zu denen auf die Empore, bringe nicht solche Sprüche. Wer mich kennt, weiß, dass mir das nicht sehr leicht fällt. Aber ich glaube, damit sind auch nicht prinzipiell solche Spötter gemeint, Leute mit einem scharfen Humor, sondern ich glaube, damit sind Leute gemeint, die glauben, sie wissen es besser. Die sich darüber totlachen. Und solche Leute kenne ich halt auch von meinem Arbeitsbereich, von meinem Umfeld. Leute, die sich anhören, wie ich glaube, das Leben gut ist, dass das Leben mit Jesus gut ist und die darüber lachen. Die denken, das ist ja albern, das hör dir den ganzen Scheiß mal an, was der da erzählt. Die spotten darüber, weil sie glauben, sie wissen einen besseren Weg. Das sind die Spötter. Und da sollen wir uns nicht hinbewegen. Diesen Weg sollen wir nicht gehen. Dieser Weg führt zum Verderben. Jetzt wird hier davon gesprochen, von den Weisungen Gottes. Und was sind eigentlich die Weisungen, die Gebote Gottes, die Gesetze Gottes? Seine Gebote, seine Regeln, die er aufstellt. Die Regeln, die er in seinem Wort irgendwie verkündigt. Die Regeln, die er uns gibt, wie wir leben sollen. Diese Leitplanken, die er uns aufstellt für diesen schmalen Weg. Und was ist es noch? Es ist, glaube ich, ich habe das nachgeschlagen, dieses Wort, was da steht, das heißt aber auch Instruktionen, so wie richtungsweisende Sachen. So Tipps und eine vorgegebene Zielsetzung. So, da soll es hingehen. Das sind auch die Weisungen Gottes. Wenn Gott dir sagt, hey, diese Richtung soll dein Leben haben, das ist dein Ziel, das ist deine Berufung, das ist dein Dienst, dafür bist du geschaffen, dann sind das auch seine Weisungen. Das ist genauso gemeint mit diesem Wort, mit dieser Stelle. Es ist sein Wille für dich, für dein Leben. Wohl dem, der diese Weisungen befolgt. Und wer von euch will nicht da reinkommen? Wer von euch will nicht da reinkommen in diese Berufung, in diesen Dienst, in diesen Ort, wo es einem gut geht, in diesen Platz, so in diesen Leitplanken, die Gott für einen geschaffen hat, die perfekt zu einem passen? Sozusagen der Deckel auf dem Topf. Wer will da nicht reinkommen? Ich glaube, wie kommen wir da rein? Also, wie kommen wir da rein? Ich bin etwas verpeilt. Also, ich will da rein. Wer will nicht da reinkommen? Rhetorische Frage, Absatz, Leerzeile. Ich will da reinkommen. Besser so, Wolfgang. Danke, Halleluja. Ich habe den Witz mitbekommen, super. Wohl dem Mann, der nicht dem Rat der Frevler folgt, der nicht auf dem Weg der Sünder geht, der nicht im Kreise dieser Opas der Muppet Show sitzt, sondern der Freude hat an den Weisungen des Herrn, der Freude daran hat, der sich freut, dass Gott ihm Regeln gibt, dass Gott ihm eine Richtung vorweist, dass Gott ihm sagt, hey, wenn du so lebst, dann wird es dir gut gehen, dann wirst du wie dieser Baum sein. Das klingt doch herrlich, oder nicht? Man könnte jetzt im ersten Moment denken, und so denken vielleicht auch viele so, ja, super, noch eine Regel, ja, danke Gott, ah, herrlich, und noch irgendwie, das darf ich nicht, und das soll ich nicht machen, und dies und das so, wohl dem, der sich freut an den Gesetzen Gottes. So ist es wirklich nicht gemeint. Wenn ihr so denkt, dann tut das weg. Es sind einfach nur Instruktionen, Tipps, Hinweise von ihm. Und man sollte da wirklich umdenken und erkennen, dass diese Sachen wirklich gut sind. Dass diese Sachen gut sind. Dass diese Sachen Spaß machen können. Und Dinge, die Spaß machen, da kann man Freude dran haben. Also beschäftigt euch damit. Man muss immer sagen, dass man halt für so etwas geschaffen ist. Gott hat den Menschen geschaffen. Und Gott hat den Menschen auch geschaffen. Und diese Tipps, diese Hinweise, diese Regeln, Weisungen sind wirklich auf uns abgestimmt, wie es gut für uns ist. Das ist sozusagen wirklich die Leitplanke, die gesund für uns ist. Und so sollen wir das sehen. Dann macht das Freude. Wohl dem. Und hier steht weiter, wohl dem, der darüber Tag und Nacht nachsinnt. Das heißt so viel wie darüber nachdenken, zu forschen, was will Gott für dich? Was will Gott, dass ich tue? Was will Gott in meinem Leben haben? Was soll ich haben? Was möchte Gott mit mir anfangen? Wofür bin ich geschaffen, Gott? Gott, wie soll ich durch dieses Leben gehen? Gott, wann soll ich was sagen? Gott, hilf mir, dieses Ziel zu erreichen. Dieses Nachdenken, das ist auch ein drüber meditieren, ein drüber brüten, vielleicht auch über sein geschriebenes Wort, nicht einfach nur zu lesen, sondern, das hat Storch hundertprozentig schon oftmals gesagt, wirklich nicht einfach nur zu lesen, sondern raussaugen, was bedeutet das für mich? Das ist meditieren, das ist ein drüber nachsinnen und ein Versuchen, Gottes Willen für einen selber zu finden. Ich glaube, dass diese beiden Sachen einen Kreislauf bilden. Wenn ich anfange, so zu forschen nach dem, was Gott für mich hat, was Gott für mich gesetzt hat, dann kriege ich darüber eine Freude. Weil ich erkenne immer mehr Gott und ich erkenne immer mehr seinen Plan für mich, seinen Platz für mich, diese Berufung. Und logischerweise, wenn es mich dann erfreut, was Gott für mich dahingestellt hat, dann will ich mehr davon erkennen. Und ich fange mehr an zu forschen. Und ich werde noch mehr Freude haben. Das ist ein Kreislauf. Ich glaube, dass das am Anfang oftmals schwer ist. Und ich habe mir sagen lassen, also es ist nicht aus meiner persönlichen Erfahrung, beziehungsweise nur die erste Hälfte, das ist wie mit dem Jogging. Joggen soll die ersten paar Wochen echt nicht sehr schön sein. Das habe ich auch bis jetzt erlebt. Ich habe dann da aufgehört. Also Jogging ist etwas Frustrierendes. So dreimal die Woche eine Stunde rennen gehen, das kann echt zehrend sein. Der erste Tag vielleicht macht noch Spaß, der zweite so halb, irgendwann kommt der Muskelkater, dann wird es zäh. Aber Leute, die weitergekommen sind als ich, sagen, dass das nach einigen Tagen nachlässt und man richtig Freude dran hat. Nicht nur, weil es gesund ist, sondern weil es halt echt Spaß machen kann. Habe ich mir so sagen lassen. Gibt es hier jemanden, der läuft, so regelmäßig? Ausdauersport jeglicher Art? Juppie. Ist das so? Das ist so. Juppie bestätigt fürs Protokoll, das ist so. Also, der Anfang ist manchmal schwer. Und ich glaube, auch so ist es schwer, in diesen Regeln Gottes zu leben. Es ist oftmals schwer und stressig und anstrengend zu sagen, nein, ich gehe nicht den Weg der breiten Masse, ich gehe Gottes Weg. Das ist schwer. Und wenn es auch am Anfang richtig Spaß macht, gibt es bestimmt Phasen, die wirklich schwer fallen. Aber wenn man da durchzieht, dann kommt man in diese Freude rein. Und dann kommt man in diese Frucht rein. Also wie gesagt, mit dem Laufen, das ist ein Beispiel, das habe ich mir sagen lassen. Aber die Juppie bestätigt es ja, Halleluja, es scheint wahr zu sein. Und deshalb, Leute, möchte ich euch echt Mut machen. Deshalb möchte ich euch wirklich Mut machen, so wie es geschrieben steht, Täter des Wortes zu sein. Nicht einfach nur zu lesen, was Gott von uns will, sondern es umzusetzen. Zu überlegen, zu forschen, nachzudenken. Wofür hat Gott mich geschaffen? Und was soll ich tun? Was kann ich tun? Wie kann ich leben, dass es gesund für mich ist? Wie kann ich da reinkommen in diese Freude? Wie kann ich da reinkommen, Tag und Nacht darüber zu sinnen, Gottes Worte in mir zu bewegen? Wie kann ich da reinkommen, so ein Baum zu werden, der gepflanzt ist an den Wasserbächen Remscheids? Oh, steht nicht wo. Also in den Wasserbächen, an den Wasserbächen. Wichtig ist, Leute, und das darf ich an dieser Stelle nicht vergessen zu sagen, es geht nicht darum, irgendwelche Werke zu tun, sondern das Wichtigste ist Gottes Gnade. Gottes Gnade, das ist das, worauf es ankommt. Gottes Liebe ist das, worauf es ankommt. Und er liebt uns und seine Gnade ist so groß, dass es egal ist, was wir tun. Aber wir sind selbst mit dafür verantwortlich, ob wir so ein fest verwurzelter, ewig blühender Baum sind. Oder ob wir einfach nur so dahin dörren wie so ein Bonsai. Wisst ihr, so diese, kennt auch diese Bonsais, diese kleinen Bäume, die eigentlich groß werden wollen, aber einen schlechten Boden haben, Draht überall drum, Gewichte dran gehängt und immer mal werden ein paar Blätter abgeschnitten, damit die klein bleiben. Die Nährstoffe gehen aus dem Boden raus und so. Wollt ihr so ein Bonsai werden oder wollt ihr eine Eiche werden? Eine deutsche Eiche oder so. Ein dicker Baum für die Nicht-Landschaftsgärtner. Dicker Baum, kleiner Baum, dicker Baum, wisst ihr? Ja, manche möchten vielleicht eine Wurzelkiefer werden oder sowas, ich weiß es nicht, aber wollt ihr Bonsai bleiben? Ich habe mir sagen lassen, dass wenn man so einen kleinen Baum nimmt, den hässlichen, bösen Boden wegmacht und den ganz normal einpflanzt, dass der innerhalb von kürzester Zeit anfängt zu wachsen und groß zu werden und auch ganz normale Formen annehmen kann. Ich möchte so werden. Ich möchte so ein Baum werden, der gepflanzt ist, der ewig blüht, der Kraft hat, der Frucht bringt zur rechten Zeit. Ich möchte jemand sein, dem die Dinge gut gelingen, weil Gott sie segnet, weil ich die Dinge tue, die Gott für mich vorgesehen hat. Ich weiß nicht, ob du hier jemand werden willst, aber wenn, dann versuche Gottes Wort, sein Geschriebenes, sein Gesprochenes in dir zu bewegen, das darüber nachzusinnen und versuche echt, auch seine Instruktionen für dein Leben umzusetzen. Die Leute, die ich sonst kennenlerne, versuchen diese Sachen alle direkt zu bekommen. Sie versuchen, sich Werte also materielle Werte anzueignen. Sie versuchen, selber Spaß zu bekommen. Sie versuchen, irgendwie ein erfülltes Leben sich selbst anzuarbeiten. Und das Abgefahrene und Unterschiedliche dazu ist, dass wir von uns wegschauen sollen, auf Gott schauen sollen, seinen Weg für uns suchen sollen. Und dadurch wird uns das zufallen. Und da möchte ich hinkommen. Amen. Ich möchte noch beten und dann werden wir Lobpreis haben, schönen Lobpreis. Gott, ich danke dir, dass du uns so etwas verheißt. Ich danke dir, dass du uns verheißt, dass wir sein können, dass wir sein werden wie so kraftvolle, gut gewachsene, gesunde Bäume. Dass wir gesegnet sein sollen. Ich danke dir, dass du das tun willst. Ich danke dir, Gott, dass du weißt, was gut für uns ist und dass du uns das offenbaren willst. Dass du uns so sehr lieb hast, dass du uns sagen willst, wofür wir geschaffen sind und wie wir da hinkommen können. Ich weiß, Gott, dass es sich nirgendwo so gut anfühlt wie an dem Platz, an dem du einen haben willst. Dass es sich total gut anfühlt, das zu tun, was du von einem willst. Aber ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns diese ersten Tage, diese ersten Wochen des Laufens, dass du uns die leicht machst. Herr, du siehst unsere Herzen und da, wo Leute sind, die sich das noch nie getraut haben, loszurennen, dass du ihnen diese ersten Wochen versüßt und leicht machst. Dass du ihnen diese Freude schon mal als Vorgeschmack gibst, Gott. Ich möchte dich für die bitten, Vater, denen es im Alltag immer wieder schwerfällt, zu dir zu finden, Kontinuität in eure Beziehung reinzukriegen. Hilf diesen Leuten dabei. Sei du jetzt dabei, Gott. Brich du bitte jetzt, Vater, Ketten, die uns halten. In Jesu Namen, brich die, mach uns frei, Vater, dass die Welt nicht so und so festhält, so schön zu sein scheint, dass diese Welt uns nicht gefangen hält, sondern dass wir zu dir kommen können, dass wir deinen Weg gehen können. Ich bitte dich, Vater, dass du uns Kraft gibst, da wo es schwerfällt, dass du uns immer deinen Himmel offen sehen lässt, dass wir sehen können, wie schön dein Weg ist, auch wenn er steinig zu sein scheint. Vater, ich möchte dich bitten, dass du die Lobpreiszeit nutzt, da wo jeder einzelne Bereich im Leben hat, die noch nicht in deinem Weg gehen, also die noch nicht in deinen Linien gehen, Gott. Diese Bereiche, zeig uns die durch deinen Heiligen Geist. Hilf uns jetzt echt Zeit mit dir zu verbringen, darüber zu reden. In Jesu Namen. Amen. Musiker, Lobpreiser, ihr seid dran.